Hallo Konrad, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Sali Jan, ich bin Konrad Stockhaar, ich bin 53, ich komme ursprünglich von Zürich, ich habe eine zerebrale Geburtsbehinderung und arbeite im Moment als Geschäftsleiter Kommunikation und Interessensvertretung bei der Vereinigung Zerebral Schweiz.
Für Zuschauer, also haben wir die gleiche Behinderung, weil ich bin auch ein Spastiker, aber du kannst noch gut, habe ich gesehen, laufen und da möchte ich schon einhaken. Wie war deine Kindheit gewesen? Wann hast du gemerkt, dass du vielleicht ein bisschen anders bist?
Also ich denke, du hast recht. Ich denke, ich habe eine relativ milde Form von einer Zerebralparese. Ich habe als Kind gemerkt, dass bei mir etwas anders ist. Wahrscheinlich so mit 3, 4, wo sich alle gefreut haben, dass ich plötzlich angefangen habe, gleich noch laufen. Vorher bin ich nicht gelaufen, immer gekrochen, habe so Lederstück dabei, damit die Hosen nicht immer kaputt sind. Und schon damals immer häufig kaputte Schuhe. Und ich glaube, selber gemerkt, dass etwas anders ist, eben so vielleicht ab 4 und dann später natürlich mit den anderen Kindern. Ja, so bei dieser Zeit.
Und du sagst ja auch vorhin in der Vorbesprechung, dass du Generation älter bist als ich. Wie hat man in dieser alten, älteren Generation Behinderung wahrgenommen, so gesellschaftlich?
Also das ist noch schwierig für mich, um das zu beurteilen, weil ich eben also mich lang auch selber nicht wirklich für meine Behinderung interessiert habe, in dem Sinn, dass es mich Wunder genommen hat, wie man da eigentlich politisch müsste vorgehen. Aber ich denke, so in den 70er Jahren und so ist eben jetzt gerade im Bereich vom öffentlichen Verkehr ja noch gar nichts möglich gewesen. Also da sind Menschen wie du noch im Gepäckwagen gefahren, in der SBB, wenn überhaupt. Und ich denke, das sind Sachen, die sich schon extrem verändert haben. Und auch die ganze integrative Schule und so hat es in dem Maß noch gar nicht gegeben damals. Also hat sich, ich glaube schon, dass sich in diesen doch fast 50 Jahren seither hat sich sehr viel verändert in der Schweiz. Zum Guten, und es gibt aber auch immer noch sehr viele Bereiche, wo noch viel muss passieren.
Da gebe ich dir natürlich recht. Und wie bist du eingeschult worden? Bist du in einer Institution gewesen, oder?
Also bei mir ist das wirklich eigentlich, und ich muss heute sagen, also das ist jetzt 45 Jahre her, ist das eigentlich fast wie ein Wunder gewesen. Also bei mir ist, ich kann mich noch erinnern, dass ich mich sowohl meine Schulärztin wie auch meine damalige zukünftige Primarlehrerin gefragt haben, ob ich will in die normale Schule kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann hat das eigentlich funktioniert. Und das ist für mich aus der heutigen Warte und mit der heutigen Kenntnis davon, wie integrative Schule bis heute schwierig ist, ist das eigentlich, also bin ich einfach voller Dankbarkeit, dass das möglich war. Ich konnte in die normale Primarschule gehen, zu einer Lehrerin, die damals 26 war, die neben mir 33 andere Schüler hatte. Und das ist einfach, das kann man sich irgendwie heute gar nicht mehr vorstellen, wie das alles gegangen ist.
Nein, heute reden wir ja schon, dass 21 Kinder viel sind.
Ja.
Und dann auch eben mit dem integrativen Schulsystem noch mit einer Behinderung, oder? Und man hört ja dann auch viel von den Politikern, dass das integrative Schulsystem eben zu einer Belastung wird oder ist. Also, dass es nicht so eine grosse Entlastung eigentlich gegeben hat. Wie stehst du heute zu diesem Modell und was würdest du diesen Politikern auf den Weg geben?
Also, ich denke, die Schule ist ganz ein wichtiger und sehr ein grundsätzlich wichtiger Bereich dafür, dass die Inklusion und die Integration können funktionieren können. Und für mich ist es schwierig, ich habe selber kein Kind, darum weiss ich nicht so genau, wie die Schule heute wirklich funktioniert. Und ich denke, ich darf nicht unbedingt von meinen Erfahrungen, die jetzt eben schon 45 Jahre her sind, auf heute schliessen. Aber ich glaube schon, dass man muss mehr machen im Bereich Inklusion. Und was ich vor allem wichtig finde, ist, dass es und das gilt eigentlich für alle Bereiche, die mit Inklusion zu tun haben, dass alles einfach durchlässiger wird. Also im Moment gibt es einfach auf alle Seiten, also das sieht man zum Beispiel auch bei der persönlichen Assistenz, einfach zu starre Kistli, sage ich jetzt. Man ist entweder im Kistli Sonderschule oder im Kistli also eine normale Schule, Volksschule, Primarschule. Und es ist eigentlich fast nicht möglich, dass man da mal überwechselt und dann wieder zurück. Und das ist bei der persönlichen Assistenz zum Beispiel ist es auch so. Also wir haben einfach im Moment noch zu wenig Durchlässigkeit und zu wenig Wahlfreiheit in den gesellschaftlichen Bereichen, wo Inklusion wichtig ist. Und ich glaube, auf das müssen wir auch als Betroffene und aber auch als Vertreter von Organisationen hinschaffen.
Wie siehst denn du die Selbstvertretung momentan?
Also das ist für mich ganz ein wichtiges Thema. Ich sehe wirklich mit viel Freude, dass Menschen mit Behinderungen viel sichtbarer sind überhaupt in der Öffentlichkeit als früher. Also das sieht man im ÖV, das sieht man aber auch sonst. Und wenn ich eben so Leute anschaue wie dich, die wirklich ihren Traum durchziehen und sagen, ich will jetzt eine eigene Fernsehsendung und so, dann erfüllt mich das natürlich wirklich mit Hoffnung und mit Stolz. Ich denke, das ist einfach, eben man hört ja bis heute, man hat das auch gelesen in dem Tagesanzeiger-Artikel, dass Behindertenorganisationen sagen, es gäbe eben zu wenig Betroffene, die sich wollen engagieren und das ist einfach nicht wahr. Ich denke, man muss sie suchen und man muss auf sie eingehen und einfach warnen, was um uns herum alles passiert. Also dank der persönlichen Assistenz und anderen Fortschritten ist es einfach wirklich möglich und man muss es halt auch machen, sich auf die Menschen, die betroffen sind, zu bewegen und sie zum Beispiel auch mal anstellen beruflich. Das einfach mal machen, als immer nur davor reden, dass die Privatwirtschaft muss Behinderte anstellen. Ich glaube, das Behindertenwesen kann sehr wohl selber mal bei sich anfangen, Betroffene anstellen zum Beispiel.
Und da muss ich auch wieder sagen, dann braucht es eben das integrative Schulsystem, weil eben nur eine Behinderung ist auch keine Qualifikation. Aber dann müssen wir sie eben fördern und fordern. Und das sehe ich eigentlich schon im integrativen Schulsystem als einzige Möglichkeit, weil einen Beruf in einer Sonderschule zu machen, im ersten Arbeitsmarkt oder auch studieren wird einfach so in der Sonderschule, wie sie jetzt ist, auch wenn sie auch Vorteile hat, nicht möglich sein, weil viele Sonderschulen keine Noten haben. Und ohne Noten, das weisst du wahrscheinlich besser als ich, kann man sich einfach auch nicht gut vorstellen. Also du kannst nicht an einem Lehrbetrieb deine Berichte zeigen. Ausser man müsste ein gesamthaftes ganze Modell umstellen, oder wie siehst du
das? Ja, also ich sehe das wirklich, eben wie gesagt, es fängt eigentlich schon, also bei unserer Behinderung ist ja, bei der zerebralen Behinderung ist ja eigentlich die Frühförderung schon ein ganz zentrales Thema, oder? Eigentlich tritt die Behinderung ja rund um Geburt auf und im Prinzip fängt es Fördern und Trainieren wirklich schon dann an, oder? Und eigentlich, es geht ein bisschen da, was ich vorher gesagt habe, wir müssen einfach flexiblere Systeme überkommen und es muss eben gleich irgendwie möglich sein, dass wenn jemand in einer Institution angefangen hat, dass er dann vielleicht gleich kann übertreten in eine Volksschule und nachher eine Ausbildung machen, so wie alle anderen. Ich denke, da braucht es auch gesetzliche Anpassungen. Das sind die entscheidenden Punkte, dass man nicht als Nichtbehinderte quasi an der Stelle von der Betroffenen entscheidet und sagt, der kann das nicht, darum kann er das und das und das auch nicht. Das ist einfach falsch, weil ich denke, wir alle haben Fähigkeiten und es geht darum, dass man im entscheidenden Moment auf die richtigen Leute trifft, die die Fähigkeiten auch sehen. Und bei mir ist es zum Beispiel so gewesen, oder? Ich habe wirklich Glück gehabt, ich konnte Primarschule normal machen und dann in die Sekundarschule und dann die Matur und dann noch studieren. Und da sind auf dem Weg sind mehrere Leute mir begegnet, die einfach irgendein Potenzial an mir gesehen haben und das wollen mit mir fördern. Und das sollte eben nicht vom Glück von einer Person abhängen, sondern es sollte ein System sein, das das ermöglicht.
Und eben liebe Leute, da reden wir von 45 Jahren, oder? Also, dann ist es schon möglich gewesen. Also, ich würde einfach da noch einmal appellieren, eben wirklich auf die Chancenvielfalt von jedem einzelnen Individuum zu pochen, oder? Mhm. Wenn das schon vor 45 Jahren möglich gewesen ist.
Ja, und ich denke, weißt du, wir Schweizer, wir, oder Schweizerinnen und Schweizer, wir haben ja eigentlich so viel Erfahrung mit Diversität. Also wir haben so viel Erfahrung mit unterschiedlichen Leuten. Wir haben irgendwie immer viele Leute gehabt, die eingewandert sind zu uns. Wir haben in unserem kleinen Land 4 Sprachen. Wir haben alles Mögliche. Und ausgerechnet bei den Behinderten soll das jetzt nicht möglich sein oder soll das immer noch schwierig sein oder die Politiker sagen, wir können uns das nicht leisten. Und das ist einfach, wenn man sieht, eben wenn zum Beispiel jetzt die Bundeskasse wieder 9 Milliarden vorwärts gemacht hat, ist es für mich schwierig zu verstehen, warum man jetzt aus der Revision von der Ergänzungsleistung hat müssen eine halbe Milliarde rausnehmen pro Jahr. Also das sind einfach Sachen, wo ich mich dann frage, wo sind da Prioritäten? Weil wir sind Menschen, so wie alle anderen auch. Und wenn wir davon ausgehen, dass es Menschenrechte gibt und die sind bei uns geschützt in der Verfassung, dann sollten wir auch können eben gleichberechtigten Zugang haben zu Bildung und Ausbildung und so.
Ja, wir reden ja da von der letzten Zählung her von 1,8 Millionen Leuten, die unter einer Beeinträchtigung oder Behinderung leiden. Also wir sind nicht mehr einfach nur wenige. Wir sind ein grosser Bestandteil, oder? Aber auch da sehe ich natürlich einfach das Problem im anderen Thema auch, wenn man Barrierefreiheit nur unsere Schuhe schiebt. Nein, Barrierefreiheit ist ein gesellschaftliches Thema. Ob jetzt eine junge Mutter oder Vater mit Chaisewagen oder ein Bein gebrochen haben oder ältere Leute mit Gehwegen. Aber bei uns kann man natürlich das so ins Gesetz hinschreiben von der Verhältnismäßigkeit, oder?
Genau.
Wenn du es gesellschaftlich diskutieren würdest, hätte jeder einen Mehrwert, oder? Auch da sieht man einfach den politischen Willen, nichts zu machen oder zu wenig zu machen, weil wenn du von einer Verhältnismäßigkeit redest, kannst du immer den Standard mathematisch so anpassen, dass er eben unter dem Schwellenwert ist. Und das macht mich einfach verrückt. Darum habe ich immer gesagt, muss man raus und muss aktiv an Probleme an und die Gesellschaft auch mitnehmen, oder? Und zeigen, da ist ein Problem.
Genau, und ich meine, du sagst es richtig. Also die Körperschaft, die das herausgefunden hat, dass es 1,8 Millionen Behinderte gibt in der Schweiz, das war nicht irgendein linker Behindertenverband, der das irgendwo sich aus den Fingern gezogen hat, sondern das ist das Bundesamt für Statistik, wo das in seinen Statistiken ganz genau aufzeigt und das eben auch sagt, wo du auch sagst, eine Behinderung ist, betrifft eben nicht die, die schon behindert sind oder die einen Unfall hatten, sondern das ist etwas, das aufgrund davon, dass die Bevölkerung immer älter wird, irgendwann alle Leute betrifft. Es gibt ja den deutschen Behindertaktivisten Raoul Krauthausen, der hat gesagt, früher oder später sind wir alle behindert. Und ich denke, das ist der entscheidende Punkt. Und ich glaube, darum ist eben das auch absolut verhältnismäßig, wenn wir sagen, wir wollen können selber den Zug brauchen und wir wollen können selber ein- und aussteigen. Also, dass wir auf die Autonomie pochen, ist wichtig, weil das eben am Schluss allen zu gut kommt. Wer heute noch fit und gesund ist und kann selber laufen, soll sich mal überlegen, wie das vielleicht ist in 40 Jahren oder wie es beim Vater ist oder bei den Grosseltern oder so.
Aber eben dann sehe ich dann wieder, eben in allen sind immer auch dafür und dawider, auch da, oder? Wenn ich natürlich mit einem Beizer dann rede, der das Behinderten-WC gebaut hat, weil er das eine gute Sache findet und nachher nur alle Quartale mal eins, zwei kommen, fragt er sich auch, hätte ich aus dem Platz zwei Frauen-WC können machen und dann hätte ich nicht so einen Gestunk auf dem Frauen WC, oder? Also, man fragt sich dann schon, wenn ich nachher muss WCs anschauen, Behinderten-WC, wo zum Kämmerli wird fürs Putzzeug, weil einfach der Platz fehlt. Also, ich glaube, wenn jeder würde einfach seine Bedürfnisse klar an der Gesellschaft deklarieren, würde einiges gehen. Ich sage nicht, dass jeder so einen Weg muss einschlagen muss, wie du und ich. Aber einfach sich zeigen, sichtbar machen. Weil, stell dir mal vor, 20 oder 100 Rollstuhlfahrer bräuchte immer die gleiche Strecke im öffentlichen Verkehr, dann wäre die Verhältnismäßigkeit schnell gegeben. Also,
ja, aber so ist es ja auch. Also ich bin zum Beispiel, ich bin ja ursprünglich von Zürich, aber ich wohne schon lange im Kanton Bern. Und dann bin ich schon vor 20 Jahren bin ich regelmässig in Mosedorf gewesen. In Mosedorf, im Kanton Bern, gibt es relativ viele Behinderteninstitutionen. Und dort ist es klar, dort hat jedes Restaurant eine Rampe. Aber das ist schon vor 20 Jahren so gewesen. Einfach weil dort klar war, in Mosedorf hat es viele Leute, die betroffen sind. Und wenn man dort einen Beiz hat, müssen die reinkommen. Also natürlich gibt es immer wieder die Beispiele, die halt dann dann einer sagt, ja, aber es kommt ja gar niemand. Aber das Entscheidende ist doch einfach, die Beiz ist grundsätzlich eingerichtet und hat sogar ein WC. Das ist ja in der Schweiz immer noch ein grosses Problem. Und ich meine, kein Nichtbehinderter würde regelmässig in ein Restaurant gehen, wo er nicht kann, aufs Häuschen.
Ja,
also
okay,
das ist einfach, das ist ja das Problem. Wir Betroffenen sind uns so gewöhnt, dass wir einfach auch akzeptieren, dass eigentlich unsere Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden.
Oder das passt sich dann an dem an.
Ja, ja. Oder ein Freund von mir hat letztens, wo ich ihm so erzählt habe, wie Behinderte sich gewöhnt sind, immer zu warten, oder? Also wir warten jetzt zum Beispiel, wenn wir auf den Zug, wenn wir eine Stunde vorher anrufen, dass man uns einlädt und auslädt. Und dann ist aber vielleicht die Sitzung irgendwie plötzlich eine halbe Stunde früher fertig, dann warten wir noch eine halbe Stunde länger. Und dann hat er die Idee gehabt, ihr solltet mal ein Wartetagebuch schreiben, wie viel Zeit ihr mit Warten verbringen. Und ich denke, das wäre wirklich ein interessantes Thema.
Ja, wie viel Zeit man da eigentlich fürs Warten investieren.
Oder dass Leute nicht aufs WC gehen, weil sie halt eben keine Assistenz haben, die ihnen aufs WC hilft. Und dann kommen sie plötzlich Probleme über mit dem ganzen System, weil ja eigentlich weiss, es ist ungesund, oder?
Ja.
Also das sollte man eigentlich nicht.
Nein, und darum mache ich jetzt das auch. Ich habe jetzt auch eine Urinflasche immer dabei. Und wenn ich in ein Restaurant will, wo kein Rollstuhl-WC, kann ich fragen, ob ich einfach ins WC rein kann. Also, ja. Ob ich einfach reinfahren kann. Und wenn sie sagen, nein, kann ich irgendwo in eine Ecke ein bisschen in die Urinflasche und sagen, bitte leeren. Um einfach zu zeigen, hey, ich will Bücher konsumieren. Ja. Schau ich bitte, oder?
Aber das ist sehr mutig, weil du quasi auf Deutsch gesagt die Hosen runterlässt in dem Restaurant und ihnen sagst, ich muss jetzt gehen und ihr habt nicht geschaut, oder?
Ja. Oder aber irgendwie ist... helfen raus, aber ich kann ihnen sagen, bitte lernen. Oder?
Aber es ist eben super, dass du trotzdem in das Restaurant gehst. Ja. Weil viele würden sich dann abhalten lassen und sagen, nein, ich bleibe jetzt halt daheim, weil dort, wo ich eigentlich aufs Restaurant, aufs WC könnte, ins Restaurant gehen kann, ich eigentlich nicht aufs WC.
Ja, und manchmal sind die eben, die eben nicht rostgängig sind, eben auch noch die Feinsten irgendwo im Dorf. Und wenn ich ein gutes Stück Fleisch esse, dann habe ich mich von dem nicht abhaken.
Ja.
Aber jetzt auch zum Thema Vereinigung Zerebral. Wie viele Behinderte haben die denn angestellt?
Also bei uns ist es so, also wir sind einfach vielleicht schnell zwei, drei Angaben zu der Vereinigung Zerebral Schweiz. Die ist jetzt 62-jährig, ist so ein typischer Behindertenverband, der kurz vor der Gründung von der IV gegründet worden ist, 1957, von Eltern, die einfach plötzlich so ein Kind bekommen haben. Oder wir haben ja gehört, das ist eine Geburtsbehinderung. Und heute hat sie rund ein bisschen mehr als 6'000 Mitglieder in der ganzen Schweiz und 20 regionale Vereinigungen, unter anderem auch eine hier im Kanton Zug, die gemeinsam mit Insieme läuft. Und wir sind in Solothurn, haben dort einfach quasi Geschäftsstelle von der Dachorganisation und dort sind wir haben wir also vier Vollzeitstellen, die mit 5 Leuten besetzt sind und ich bin dort 100% angestellt als Betroffene.
Okay.
Und in den Kantonen haben wir Geschäftsstellen mit unterschiedlicher Grösse und dort sind zum Teil auch Behinderte angestellt in unterschiedlichen Funktionen, aber die meisten sind auch natürlich in den Vorständen und in den Begleitgruppen.
Eben, wenn du kurz willst, ein bisschen erzählen, was macht Zerebral so? Was ist euer Tagesgeschäft?
Also wir sind eben eine gesamtschweizerisch tätige Behindertenorganisation, die eigentlich mal ursprünglich von Eltern gegründet worden ist, die eben so Kinder bekommen haben. Und wir machen sehr viele Projekte im Bereich eben gesellschaftliche Inklusion vorantreiben, unter anderem Assistenz ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben seit Jahren Auslandreisen, Ferienreisen angeboten für Menschen mit CP, das machen wir immer noch. Aber auch dort tun wir jetzt mehr auf Inklusion setzen und auch privat, also quasi einzelne und kleine Gruppen unterstützen, indem wir ihre Assistenz übernehmen oder die Kosten von der Assistenz für das Arrangement, das sie haben. Also wir machen, und dann machen wir eben auch politische Interessensvertretung zusammen mit den anderen Verbänden. es ist relativ ein breites Spektrum, das wir abdecken. Und wir haben eben eigentlich eine relativ interessante Struktur, weil wir gleichzeitig für die Eltern, für die Betroffenen und auch für Fachleute da sind. Darum weiss man nicht so genau, für was wir eigentlich stehen. Also, das ist bei uns auch intern ein bisschen so eine Diskussion, ja, sind wir jetzt eigentlich immer noch eine Elternvereinigung oder sind wir quasi ein radikaler Verband von der Betroffenen, oder? Und was machen eigentlich die Fachleute in diesem Bereich, also eben Leute, die zum Beispiel Institutionen arbeiten, mit Menschen mit CP oder Ärzte oder so, was haben die für Bedürfnisse an uns? Und das gibt einfach eine ganz breite Palette von Sachen, die wir machen.
Das glaube ich. Und wie wichtig ist denn euch auch Öffentlichkeitsarbeit?
Also wir sind natürlich schon sehr interessiert, eben zu schauen, dass vor allem Leute wie eben wie ihr oder jetzt zum Beispiel auch der Islam Aliyei und so, einfach so die Jungen, die wirklich etwas zu sagen haben, in dem Sinne, jetzt sind wir natürlich auch interessiert, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Darum haben wir auch den Kanal jetzt wirklich mit viel Freude mit dem begleiten und beobachten, oder? Und das ist einfach sehr wichtig. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt gestartet, dass wir eine digitale Assistenzplattform machen. Das ist eben CLEA, sagen wir, der Schlüssel zur Assistenz. Dort geht es einfach darum, dass man ja in der Schweiz kann, seit 2012 Geld bekommen von der IV, um mit Assistenz zu leben. Und dass das aber einfach im Moment noch zu wenig bekannt ist. Also einerseits gibt es zu wenig Leute, die so leben, und es gibt aber auch zu wenig Leute, die die Arbeit machen wollen. Und wir haben jetzt ein Projekt am Start und jetzt gerade einen Verein gegründet für das, dass man eben eine digitale Plattform kann entwickeln kann, wo Leute, die Assistenz suchen und Leute, die Assistenz bieten, sich können finden.
Ja, jetzt haben wir, glaube ich, die erste Vorstandssitzung gehabt und auch einen Vorstand. Und also im Vorstand habe ich viel Behinderte gesehen. Also ist es eigentlich ein Verein mit und für Behinderte?
Mhm. Also ich glaube, wir profitieren schon davon, eben dass wir dass die Vereinigung wirklich relativ eine gute Verbindung hat zu der Basis und eben weiss, was die Betroffenen im Moment beschäftigen. Und wir haben eben auch das Glück, dass wir eigentlich jetzt immer mehr Betroffene auch haben, die sich wollen und können engagieren und wollen in die Öffentlichkeit kommen. Und wir haben eben auch neben dem Thema Assistenz haben wir eben auch das Thema Selbstvertretung, wo wir in den nächsten Jahren fördern wollen. Also dass das eben noch mehr so ist, dass Leute können Kurs machen können, um sich Fähigkeiten zu erwerben, um nachher sichtbar zu werden und für sich selber einstehen.
Und was sind denn so Sachen bei CLEA, wo eben der Vorstand sagt, da müssen wir etwas machen, da happert jetzt noch das System.
Also es ist eigentlich wissen wir ganz genau, was wir machen wollen, und wir haben auch, also das Projekt ist schon relativ konkret, wir müssen es jetzt einfach noch irgendwie finanzieren und vor allem müssen wir einfach einen Partner finden, der uns unterstützt. Darum haben wir auch den Verein gegründet. Wir wollen das nicht als quasi in Anführungszeichen Baby von der Vereinigung Cerebral machen, sondern eben mit einem unabhängigen Verein, damit möglichst viele Leute, die interessiert sind am Thema Assistenz, sich mitbeteiligen können. Es gibt ja auch noch andere Behindertenorganisationen, die in diesem Bereich tätig sind, und wir wollen eben möglichst viel zusammen machen. Aber jetzt geht es vor allem darum, Gelder zu beschaffen und dann wirklich loszulegen.
Ich will auch jetzt da nicht irgendwie mit dem Finger oder so drauf zeigen, aber nur ganz kurz und vielleicht auch ein bisschen vage gehalten. Wie ist denn die Zusammenarbeit unter den Vereinen? Also ist da durch den obersten Dachverband Inklusion Handicap noch ein bisschen mehr ein Wir-Gefühl? Weil früher habe ich immer so gedacht, jeder hat so sein Gärtchen und jeder schaut auch nur für sein Gärtchen. Siehst du da auch ein bisschen gemeinsamen Garten, den man bewirtschaftet?
Also ich denke mir, also wir von der Vereinigung aus, ich denke, wir sind wirklich offen für die Zusammenarbeit mit allen. Und ich habe auch das Gefühl, es kommt ein bisschen darauf an. Also jetzt zum Beispiel bei Inklusion merke ich schon, dass es im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Doppelstöckerzug hat sich also schon quasi eine Bewegung entwickelt, wo klar war, jetzt müssen wir gemeinsam gegen den Zug vorgehen, weil sonst fährt er die nächsten 40 Jahre so umeinander, dass man eben im Handrollstuhl nicht selber aussteigen kann. Und ich denke, dort hat es jetzt wirklich, dort hat es dann auch eine Bereitschaft gegeben, den Prozess zu finanzieren und so weiter. Also das ist, dort sieht man schon, dass man zusammenarbeiten will, auch über die verschiedenen Behinderungsarten, was ein ganz schlimmes Wort ist, raus. Aber das finde ich eigentlich wichtig, oder? Weil, egal, ob ich jetzt eine Körperbehinderung habe oder ob ich eine Sinnesbehinderung habe oder ob ich sogar ein Mensch bin mit geistiger Behinderung, es muss uns klar sein, dass die Diskriminierung, die uns, uns jeden Tag belastet, dass wir die gemeinsam überwinden müssen. Und natürlich gibt es immer noch Konkurrenz von den Behindertenorganisationen untereinander. Und das ist manchmal mühsam und hindernd. Vor allem gibt es gewisse Konkurrenz um Spenden und so weiter. Das haben wir jetzt konkret bei der Vereinigung ein bisschen weniger, weil wir haben ja Schwesterorganisation, Stiftung Zerebral, die uns finanziell unterstützt, und wir haben einen Leistungsvertrag mit dem Bundesamt. Von dem her haben wir in dem Sinn nicht täglich Bedarf nach Spenden, aber das sieht natürlich bei anderen Organisationen auch anders aus, und da gibt es zum Teil auch wirklich immer noch Konkurrenz.
Ja, das ist nicht einmal bei den Organisationen, das fährt schon ganz unten an der Basis an. Oder wenn ich mit jemandem mit einer Sinnesbehinderung, wo beide das Maximum erreichen, der eine braucht aber für seinen Blindenstock ein Absätzchen und ich als Rollstuhlfahrer brauche keins, und jeder beharrt auf dem Maximum, dann findet man nicht eine Lösung. Und da kann ich mir gut auch vorstellen, zieht sich dann eben weiter in die Organisationen. Und da sage ich einfach Kompromissbereitschaft. Weil beide wollen ja eine Optimierung, oder? Und ja, warum nicht 50% oder 75%, und jeder hat so viel wie nur 100 und der andere leidet darunter.
Also ich bin 100% einverstanden. Ich denke, man muss einfach mehr miteinander reden. Also auch behinderungsübergreifend, aber auch die Behinderten untereinander und Behinderte mit Nichtbehinderten und so weiter. Weil ich meine, ich kann auch nicht von da aus entscheiden, welche Bedürfnisse du hast, obwohl du eigentlich die gleiche, ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, ja, Diagnose hast wie ich, kann ich nicht von da aus entscheiden, wie das jetzt für dich aussieht in deinem Tagesablauf. Aber wenn wir über das geredet haben in einer Offenheit, dann ist es nachher klar und dann haben wir kein Problem. Und genau so soll es eben auch sein mit Sinnesbehinderungen. Oder, und das ist mir fast noch wichtiger, die psychisch Behinderten, das ist die grösste Gruppe innerhalb von der IV, das vergisst man immer wieder. Das ist die schnellst wachsende Gruppe von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz. Und die sind eigentlich, weil man das von außen nicht sieht, gehen sie unter. Ja. Und sie haben dann eben noch ein mehrfaches Stigma. Ich meine, weil niemand will eigentlich zustehen, dass es Psychen ist, die ihn behindert. Das ist etwas ganz, ganz Schwieriges. Und ein anderes Dauerthema, wo wir auch einfach noch überhaupt nie sind, ist das Thema Frauenbehinderung. Dort ist halt auch eigentlich eine dreifache Diskriminierung vorhanden, oder?
Ja, das habe ich öfters gehört und ich weiss auch warum. Also, mir ist auch erklärt worden, warum. Aber willst du das noch kurz? Weil du jetzt nicht eine Frau bist, aber du lebst ja in einer Partnerschaft, in einer. Warum wird die Frau dreimal diskriminiert?
Ja, also ich glaube einfach, es ist wirklich kein Zufall, dass die ganze Befreiungsbewegung der Behinderten eigentlich Ende 60er Jahre in Amerika angefangen hat, und dass das eigentlich gleichzeitig passiert ist mit den Kriegsveteranen, die zurückgekommen sind von Vietnam und mit den Schwarzen und eben auch mit der Frauenbewegung. Weil Frauen haben einfach aufgrund von dem, dass sie Frauen sind, erleben sie immer noch Diskriminierungen, ob sie jetzt behindert sind oder nicht. Das wissen wir ja auch in der Schweiz mit der Lohngleichheit, die nicht stimmt, oder? Und dann erleben sie, weil sie behindert sind, noch andere Diskriminierungen, wo Frauen, die nicht behindert sind, nicht haben. Und dann erleben sie wahrscheinlich auch noch als Frauen mit Behinderungen spezifische Diskriminierungen. Und das sind dann drei.
Ja, also was ich auch viel noch höre, wie auch die Gruppe bei uns als Randgruppe definiert, die Homosexuellen, oder? Also das Thema Sexualität und Behinderung ist ja eh schon schwierig an und für sich. Aber dort hat man schon viel gemacht, um überhaupt einmal zu thematisieren. da wollte ich jetzt auch nicht gross drum herumreiten. Ich habe schon viel dazu gemacht und auch mich schon viel geäussert, aber dass es auch noch homosexuelle Behinderte gibt, die sind noch mehr stigmatisiert.
Ja, logisch.
Das finde ich fast noch.
Ja, ich glaube, es ist einfach, ich glaube, man muss einfach sich bewusst sein, eben, Behinderung ist eigentlich ist ein Teil von der Gesellschaft und entsprechend gibt es alle, genau, und entsprechend gibt's alle Probleme oder alle Auffälligkeiten, die es in der Gesellschaft gibt, gibt es auch bei den Behinderten. Eben, dass man zum Beispiel sexuell sich halt anders verhaltet als jetzt die sogenannte Mehrheit oder so. Und dass das dann nochmal schwieriger wird, ist einfach klar. Aber ich denke, es geht einfach darum, eben einen inklusiven Zugang zu finden zu all diesen Themen, dass man sagt, wir sind Menschen und darum haben wir halt, ob wir jetzt Behinderung haben oder nicht, oder ob wir jetzt halt mit dem ins Bett gehen oder mit dieser oder so, oder haben wir das Recht, das genauso zu machen wie alle anderen auch.
Und das SRF macht ja jetzt dann eine Dokumentation oder eine fünfteilige Reihe, wo es eben um Tabus geht. Vielleicht hast du das gesehen, ist jetzt auch die Pressemitteilung online gegangen und die Zeitung mit den grossen Buchstaben hat darüber geschrieben, hat das SRF wirklich nötig, sich über Randgruppen lustig zu machen. Und ich sage immer, man kann sich über alles in einem Mass lustig machen, wenn man aber nachher kann über diese Themen auch ernsthaft diskutieren. Dann darf man sich lustig machen. Also lustig machen. Und ich habe ja, ich tue viel auch den behinderten Cartoonisten Phil Hube bewundern, der auch sagt, jeder behinderte Mensch hat auch das Recht, verarscht zu werden. Weil wenn man sie nicht verarscht, grenzt man sie auch wieder aus.
Genau, in dem Sinn schon. Aber ich finde schon, man muss, also ich weiss, dass Behinderte untereinander zum Teil extrem schwarzen Humor haben und so, und das würde ich jetzt zum Beispiel nicht einfach allen unseren Mitgliedern unter die Nase reiben. Ich denke, das gibt vermutlich einen Aufruhr, oder? Also man muss auch dort gewisse, eben, meines Erachtens muss man auch dort gewisse Grenzen einfach einhalten, aber ich finde es wichtig, also und das ist auch richtig so, ich finde, Lachen übereinander und Humor ist sowieso sehr wichtig und manchmal ist halt der Humor ein bisschen frech und ein bisschen schwarz. Also ich habe nichts gegen das, ich finde das sehr, sehr, eben das gehört auch zum natürlich miteinander umgehen.
Und ich weiß nicht, ob du das Buch auch schon gelesen hast von Raoul Krauthausen in dem Vorwort, wo ein ehemaliger Moderator hat das Vorwort geschrieben. Das hat eigentlich das nur durch die Vielfalt eigentlich Ausdruck ist von Natur. Mhm. Dass eigentlich die Norm, die jeder anstrebt, eigentlich kontraproduktiv ist gegen das Naturell.
Es ist sogar gefährlich. Ja. Also ich meine, wenn wir uns überlegen, dass wir alle gleich aussehen, dann sind wir wahrscheinlich dann irgendwo bei eben so totalitären Vorstellungen oder sogar faschistischen Vorstellungen. Und das kann uns ja nicht helfen. Ja. Also ich glaube, Vielfalt ist, das habe ich ja vorher auch gesagt, eben, wir in der Schweiz haben eigentlich total gute Voraussetzungen, um gut umzugehen mit dem. Also, weil wir das eigentlich immer schon gemacht haben. Und eben bei der Behinderung gibt es halt einfach so die falsche Haltung, ah, das sind immer die anderen oder das ist irgendeine Randgruppe und das haben wir ja schon gesehen, das stimmt nicht. Und eben wenn man heute noch gesund ist, in Anführungszeichen, kann das in 10 Jahren schon wieder ganz anders aussehen.
Also sogar schon morgen.
Genau, also, genau.
Das kann sehr gross ändern.
Und da braucht man einfach, also ich glaube, man braucht einfach Inklusion, hat etwas zu tun mit der Offenheit vom Geist. Und es gibt auch, ich denke, es gibt auch Betroffene, wo man durchaus sich könnte wünschen, dass der Geist noch ein bisschen mehr aufgehen würde für gewisse Fragen, oder? Also man darf auch nicht meinen, dass nur die Behinderten, also dass nur die Nichtbehinderten gewisse Denkbarrieren haben, sie gibt es auch unter den Betroffenen, überhaupt.
Aber du hast ja am Anfang vom Interview gesagt, am Anfang ist es gar noch nicht so bewusst gewesen, Behinderung und auch nicht mit dem so auseinandergesetzt. Auf wen hat es denn für dich angefangen, ein Thema zu werden, dass du dich jetzt auch so engagierst, wie du dich engagierst? Was hätte ich?
Ja, ich glaube, weißt du, es ist einfach bei mir, ich weiss nicht, wie das ist bei anderen Leuten und wie es vielleicht bei dir war, aber bei mir hat sich das so in Wellen abgespielt. Am Anfang habe ich so Am Anfang habe ich es zwar gemerkt, so als ganz kleines Kind, und dann hat es mir manchmal wehgetan, wenn die anderen irgendwie davor gerannt sind und so. Und nachher bin ich dann in die Schule und das ist immer relativ gut gegangen. Und ich dachte, ja, jetzt das läuft doch eigentlich gut und ich habe meine Behinderung so weit im Griff. Und nachher habe ich zum Beispiel auch nie mit anderen Behinderten zu tun haben. Und das hat dann eigentlich erst geändert, als ich angefangen habe, inklusive Tanz zu machen. Da bin ich aber schon erwachsen gewesen, das war schon nach der Matur und so. Da habe ich gemerkt, hey, also eigentlich bin ich jetzt etwa 25 und habe irgendwie so da, wie wenn etwas, was mich sehr stark prägt, einfach gar nicht würde existieren. Und dann hat sich das so wie um 180 Grad gekehrt und dann habe ich mich nur noch mit dem Thema Behinderung befasst und bin dann nach dem Studium auch an meiner ersten Stelle eben schon im Behindertenwesen arbeiten und habe die Unterschriftensammlung koordiniert, unter anderem für die eidgenössische Volksinitiative Gleichrecht für Behinderte. Und nachher habe ich dann gemerkt, Moment, es gibt dann doch auch noch andere Sachen im Leben. Und bin dann so im Kommunikationsbereich arbeiten, in der Privatwirtschaft. Und dort bin ich dann so 12 oder 14 Jahre gewesen und jetzt 2015 wieder zurückgekommen quasi ins Behindertenwesen. Und ich denke, das Entscheidende ist einfach, dass man irgendwie, also heute so aus der Rückschau muss ich sagen, mich gar nicht wollen interessieren für das Thema, ist sicher nicht geschickt gewesen und sicher nicht sinnvoll. Und aber quasi 24 Stunden und 7 Tage in der Woche nur mit dem Thema Behinderung befasst sein, ist irgendwie auch nicht der Weg. Und ich glaube, es braucht einfach irgendeine lustvolle Form, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zwischen denen sagen, es ist mir jetzt scheißegal und dann einfach wieder voll angreifen, wenn irgendetwas passiert.
Die Krise, oder ich kann eigentlich dir die Hand reichen, weil angefangen so aktiv als Botschafter oder als Vorreiter in diesem Medium, auch mit 25 nach meiner Operation. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, nach aktivem Jahr, Jahresrollen in der Welt, wo es nur ums Thema Behinderung gegangen ist, irgendwo hat es mich Ende Jahr, letztes Jahr, wirklich einfach anschnäckeln. Ja, ich wollte das Medium gleich behalten und habe es dann einfach aufgemacht. Und ja, lade jetzt wirklich alle Leute, wenn sich irgendwie ins Thema reinfliessen lässt, rede ich über Behinderung. Das lade ich immer offen oder stelle ein, zwei Fragen dazu. Aber es ist nicht mehr omnipräsent. Und eben, wie du gesagt hast, lustvoll, oder? Ich habe dann mit einer Schauspielerin gar nicht über das Thema Behinderung geredet, sondern über Schauspiel an und für sich und wie schwierig das ist, Schauspielerin zu werden oder zu machen in der Schweiz. Oder? Und nachher habe ich wieder einen Politiker, wo man da muss, zu dem auch ein Statement geben, oder? Aber nicht nur noch. Also da würde ich dir auch.
Ja, also weißt du, irgendwann hast du dann auch gemerkt, das Leben ist auch noch mehr als einfach nur immer Rollstuhl und alles andere. Ich meine, das ist schon wichtig und das prägt uns auch. Aber warum müssen wir jetzt den Anspruch haben, dass wir das Leben lang nur um das Thema herumkreisen? Natürlich ist es wichtig und natürlich sind wir dermassen massiv untervertreten in diesen Fragen, die uns betreffen, dass wir dann das Gefühl haben, jetzt sind wir doch als Betroffene umso mehr verpflichtet, uns einzusetzen. Aber auch wir Betroffene haben das Recht zu merken, das Leben besteht auch noch aus anderen Punkten.
Und ich habe auch gemerkt, weißt, nach einem Jahr nur Selbstvertreter, nur Politiker zu dem Thema befragen, nur Institutionen, nur so und so, du bekommst immer die gleichen Antworten über. Also in dem Dunstkreis. Und wenn du aber mit anderen Leuten über andere Themen redest, hast du wieder vielleicht eine Idee, wie du das in Bewegung reinbringst. Und so bringst du wie neue Zündstoff, oder?
Ja, und vor allem also die Leute, die eben rausgehen in andere Bereiche, oder? Das habe ich auch gemerkt, als ich dann in der Privatwirtschaft war. Allein dadurch, dass ich das gemacht habe mit denen und habe können machen und auch dort auf Leute gestossen bin, wo das Gefühl haben, ich kann das auch und so, habe ich dort total viel verändert. Oder? Und es, wir müssen schon auch aufpassen, dass wir nicht immer um uns selber kreisen und im Behindertenwesen, das Behindertenwesen für den Rest der Welt anschauen. Das fällt mir zum Beispiel immer wieder auf, eben wenn politische Sachen passieren, wo, die mich sehr beschäftigen im Behindertenwesen, ist für mich einmal heilsam zu merken, dass die Leute da außen das gar nicht mitbekommen haben, oder? Wenn irgendwelche Entscheidungen gekommen sind, eben wegen der Ergänzungsleistung und so. Das ist, die Welt ist einfach so viel reichhaltiger, als ob jetzt eben die und die Behinderung auf der Geburtsgebrechenliste von der IV erscheint oder nicht. Es ist einfach irgendwo, muss man schon sehen, es gibt noch mehr. Ja. Und darum habe ich auch Verständnis für die vielen Behinderten und Betroffenen, die Fähigkeiten haben und die eben sagen, ah, nein, so einem Verein würde ich nicht gehen. Das bedauere ich natürlich, weil ich das Gefühl habe, es ist doch wichtig, dass man sich engagiert. Aber ich sehe auch die andere Seite, dass man einfach weiss, die Welt besteht auch noch aus anderen.
Das ist und, so. Da gebe ich dir völlig recht. Und wie lenkst du dich ab? Oder wo holst du wieder Inspiration? Jetzt im Privaten, was sind so deine Hobbys, wo du dort nonstop zerebral oder politisch dich
zu Also ich tue zum Beispiel gerne reisen, oder? Wir sind, also ich bin auch mit meiner Frau wirklich schon ziemlich weit gereist und ich kann viel Sprachen und habe gerne Sprachen und bin zum Beispiel lang immer, also das Thema, das mich immer wieder fasziniert, ist Russland. Ich habe mich auch im Studium mich auf Geschichte von Russland spezialisiert und habe auch mal gut Russisch können, heute verstehe ich es noch gut, reden ist so ein bisschen eingeschlafen. Und so Sachen sind schon, also dort habe ich schon meine Leidenschaften und eben, ich habe es vorher ein bisschen angetönt, ich habe inklusive Tanz gemacht. Wir haben in Bern gibt's ein inklusives Tanzprojekt, das heisst Beweggrund. Das habe ich mitbegründet, das gibt es jetzt auch schon mehr als 20 Jahre. Und da sind wir auch auf der ganzen Welt gewesen, mit Auftritt und so.
Aber was fasziniert dich denn an Russland? Größe, Dimension, oder?
Was mich fasziniert eben vielleicht, dass man sich fragt, was ist denn das, was so faszinierend ist? Okay. Ich behaupte, es sind eben viele Sachen, ich glaube, also einerseits ist es einfach die sehr interessante Geschichte, wo das Land hat, also nicht jetzt erst seit vielleicht 50 Jahre, sondern schon seit mehreren hundert Jahren. Oder? Und dass wir uns im Westen eigentlich immer gerieben haben an ihnen und sie sich an uns gerieben haben. Und dass das immer wieder auf und ab geht und so. Und es ist einfach, ich finde halt auch die slawischen Sprachen sind eine Welt für sich. Also ich finde, ich könnte da stundenlang darüber reden. Aber es ist sicher auch Grösse und der Vielvölkerstaat und dass es eben irgendwie zu Europa gehört und aber gleichzeitig sagt, es gehört zu Asien oder ist etwas Eigenes.
Ja, also, eben kein Amerika ist sehr rostelfreundlich wegen der Veteranen. Ich weiss, dass Italien nicht so rostelfreundlich ist. Aber wie ist es mit Russland?
Also ich bin, das ist jetzt eben lustig, ich bin jetzt schon lange nicht mehr gewesen. Und ich bin jetzt schon so lange nicht mehr gewesen, dass ich wahrscheinlich zu der Zugänglichkeit aus Sicht vom Rollstuhlfahrer nicht wirklich kann sagen. Aber es ist garantiert, es ist sicher besser geworden, als es war noch vor 20 Jahren. Aber es ist wahrscheinlich kein Vergleich mit eben den USA und vor allem einfach außerhalb der grossen Städte wahrscheinlich nicht.
Und woher sind ihr denn schon gereist, so ein kurzer?
Also meine Frau und ich sind zum Beispiel mal 2010 sind wir mal in Florida gewesen, und dort sind wir mit wilde Delfin gehen schwimmen, also das ist etwas gewesen, das vergesse ich nicht mehr. Also nicht irgendwelche Delfine in so einem Tank oder so, sondern wirklich auf dem Meer, oder? Und also dort ist es einfach darum gegangen, wenn sie in die Nähe gekommen sind, sind sie halt gekommen und sonst halt nicht. Also man tut sie auch nicht füttern oder so, man geht einfach dann ins Wasser. Und das ist...
Und sie sind gekommen?
Sie sind zum Teil gekommen und zum Teil halt nicht, aber das ist einfach überwältigend. Also das ist einfach absolut überwältigend. Das kann man nicht beschreiben. Das ist irgendwie...
Und welche Reise hat am meisten Mut und auch ein bisschen Einfallsreichtum gebraucht?
Ja, ich glaube, es braucht immer, also grundsätzlich braucht es immer Einfallsreichtum. Wenn wir gehen reisen, ich würde jetzt das, was du vorher gesagt hast, wo du gesagt hast, Italien ist nicht so rostelgängig, das würde ich nicht unterschreiben. Wir gehen viel auf Italien und auch aufs Land und in die Bergen und so. Und wir finden, das ist viel einfacher als in der Schweiz. Eben zum Beispiel gerade die Sache mit dem WC, dem Restaurant und so. Also da haben wir das Gefühl, da hat die EU, also das sage ich jetzt einfach so, ich finde, die EU hat einen sehr positiven Einfluss in diesen Sachen, in den Ländern der EU. In Bezug auf Zugänglichkeit. Und Italien ist eigentlich, finde ich, gar nicht schlecht.
Okay, ich habe noch nicht mehr rumgehört.
Ja, also es ist Also es ist, meine, Italien unterschätzt man halt auch, das sind auch 60 Millionen Leute, das heisst, wenn man das umrechnet, wie viele Leute mit CP das dann sind, oder, dann sind das eben auch schon wieder ein paar.
Okay.
Wenn man ja davon ausgeht, dass etwa auf 1000 Leute sind, etwa 2 haben CP, oder, dann sind das also auf 1 Million sind das 2000 und auf 60 Millionen sind es dann ja, etwa 120'000, wenn ich richtig rechne.
Doch. Und, aber du hast gesagt, vielleicht gäbe es, dass du auch noch Fragen an mich hast.
Nein, ich glaube, du hast dich jetzt da sehr gut eingebracht. Ich finde einfach wichtig, mach du so weiter mit deinen Kanälen und deinen Interviews. Und eben, mich interessiert so ein bisschen, das haben wir ja auch im Vorgespräch angeschaut, mit wem würdest du gerne mal reden, wo sich bis jetzt immer ziert hat. Und ich kann eigentlich allen sagen, komm zum Jan, es ist interessant und es bringt es.
Nein, um die Frage auch jetzt da im Interview zu beantworten, es wäre halt schon schön, einmal Bundesebene, also Bundesbahn mit, also ich habe schon Nationalrat gehabt, aber die nächste höhere Stufe wäre natürlich der Bundesrat. Oder wirklich, das ist mir wirklich ein Anliegen, Institutionen, ziert euch nicht, kommt, ich biete euch an, ich biete euch auch eine Fläche, dass ihr könnt sagen, wie setzt ihr euch jetzt ein für die UNO-BRK? Ihr müsst natürlich schon auch mit einer gewissen Reibung aushalten, aber es ist immer willkommen. Also es sollte nicht Institutionsbashing sein. Und welche Gruppe ich da jetzt auch noch einmal ansprechen wollte, sind bürgerliche Parteien. CVP habe ich gar, das ist für mich auch eine Mitte-Partei. Aber so
FDP. Und sie hat immerhin den einzigen Vertreter im Nationalrat mit einer sichtbaren Behinderung.
Das muss man auch sagen. Genau. Aber so FDP und vor allem auch SVP, kommt vorbei. Ich würde gerne mit euch darüber reden. Und so habe ich die Frage jetzt auch offiziell, glaube ich, nein, ich könnte beantworten. Aber mal, Konrad, wir wären schon am Schluss oder fast am Schluss. Außer es gäbe noch etwas, wo du willst. Noch Fragen oder wo ich jetzt vergessen habe?
Nein, ich glaube, für mich ist das gut. Ich will dir einfach herzlich danken dafür, dass ich kommen durfte und ich bin gespannt, wie das jetzt rauskommt. Und
wir sind noch nicht so ganz so weit. Am Schluss gibt es immer noch 2 Fragen. Warum, Konrad, hast du für das Interview zugesagt?
Ja, weil ich es wichtig finde, dass wenn du dich interessierst dafür, was wir machen, dass ich komme und das erzähle. Ich finde, das hat mich gefreut. Dass du hast wollen wissen, wer ich bin und wie das aussieht. Und ich hoffe, ich konnte dir einen gewissen Einblick auch geben. Wenn du weitere Fragen hast, bist du jederzeit willkommen.
Ich würde auch, wenn wir ein gemeinsames Projekt könnt haben. Wir sind ja da schon etwas am Aufgleisen.
Genau.
In Richtung November, aber das sage ich jetzt auch nicht so viel. Und jetzt, wie hast du das Interview gefunden?
Ich finde das sehr entspannt. Du machst das total gut und total professionell.
Danke.
Und ich denke, jeder, der nicht von dir will oder nicht von dir will interviewt werden oder das lieber nicht macht, hat etwas verpasst.
Danke. Und jetzt, Konrad, werden wir ganz zum Schluss. Und wie jeder Gast hast auch du noch ein Schlusssegment. Du kannst einen Schwank erzählen, du kannst politisch noch etwas raushauen oder einen Witz erzählen, je nachdem. Die letzten Minuten gehören dir und den Zuschauern. Ich klinke mich da aus und sage danke vielmals.
Du hast eben im Vorgespräch hast du von dem Artikel erzählt im Tagesanzeiger, über den haben wir jetzt gar nicht geredet. Es war vor 2 Tagen ein Artikel im Tagesanzeiger gewesen, wo eben Selbstvertreter erzählt haben, wie das ist für sie und welche Fortschritte das der Kanton Zürich jetzt macht im Hinblick auf Subjektfinanzierung und UNO-BRK. Und ich wollte einfach sagen, das ist der richtige Weg. Also es gibt Betroffene, die ganz klare Vorstellungen haben, wie man vorwärts machen kann mit dieser Inklusion. Und es geht einfach darum, auf die Leute zuzugehen, auf sie einzugehen und auf sie zu hören und sich auch bewusst sein, dass wenn wirklich im Behindertenwesen und in der Gesellschaft sich etwas verändert, dann muss sich auch im Behindertenwesen etwas verändern und es müssen mehr Betroffene an Positionen kommen, wo sie auch etwas zu sagen haben. Und das heisst auch, dass man sie anstellt. Das ist für mich eigentlich das Entscheidende. in Bezug auf die berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen wird für mich immer noch zu fest um den Brei geredet, aber wirklich mal jemand angestellt und dann die Probleme auch gelöst in Bezug auf Arbeitsplatzzugänglichkeit, WC, Hilfsmittel und so weiter, das wird einfach noch zu wenig gemacht und ausgesprochen eben nicht in dem Bereich, wo wir eigentlich drin sind, also im sogenannten Behindertenkuchen. Und dort könnte man garantiert noch viel mehr machen.
Ja, das kann man. Und alle Links zu der Vereinigung und auch zu dem Artikel, alles findet ihr in der Infobox. Und ich möchte mich wirklich da noch einmal für die Message noch einmal recht herzlich bedanken. Danke, Konrad.
Gern geschehen, Jan. Danke dir.